Deutschlandfunk, Medias Res.
Unter Mikrofon ist weiterhin Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören bis 16 Uhr mit den Medienthemen des Tages. Und unsere Medienthemen unter anderem, wir sprechen über BuzzFeed Deutschland, das Nachrichtenportal, das sich in den vergangenen etwa 2 Jahren viel journalistisches Renommee erworben hat und das jetzt doch zum Verkauf und möglicherweise vor dem Aus steht. BuzzFeed steht zum Verkauf, kein Witz. Mit diesen Worten, die bei Twitter in den vergangenen Tagen die große Runde gemacht haben, war klar, BuzzFeed Deutschland steckt in Schwierigkeiten. Früher war das Unternehmen ja vor allem für die Jagd nach möglichst vielen Klicks berühmt, Klicks auf Fotostrecken. Der deutsche Ableger aber, der hat sich seit etwa 2 Jahren sehr viel Anerkennung erarbeitet, vor allem mit investigativen Recherchen. Und trotzdem, oder gerade deswegen, steht BuzzFeed Deutschland also jetzt zum Verkauf, denn Renommee allein ist nicht rentabel. Wie geht's weiter? Daniel Buß auf der Suche nach Antworten.
Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Vielen Dank.
März 2019. Beruflich war das der bisherige Höhepunkt von Daniel Drepper, die Auszeichnung als Chefredakteur des Jahres für BuzzFeed Deutschland. Seine Redaktion hat weitere Preise gesammelt, etwa den Otto-Brenner-Preis für die Recherche über Vergewaltigungen von Erntehelferinnen auf Europas Feldern. Nun müssen Drepper und seine Kolleginnen und Kollegen um die Zukunft bangen.
BuzzFeed hat 5 Jahre lang in die deutsche Marke investiert, in die 3 deutschen Marken, BuzzFeed Deutschland als Unterhaltung, einfach Tasty für Essen und Kochvideos und BuzzFeed News als Rechercheeinheit. Meiner Ansicht nach auch sehr erfolgreich.
Erklärt Drepper. Das Problem? BuzzFeed habe nur die Reichweite aufgebaut, statt auch bei der Vermarktung Gas zu geben. Erst Anfang dieses Jahres sei eine Spezialistin von Axel Springer gekommen. In Zeiten von Corona gibt die BuzzFeed-Zentrale nun ihre deutsche Redaktion auf, genauso wie in Brasilien. Es gelte, Gewinne zu sichern. Dreppers Redaktion ist nicht mehr Teil des Konzepts.
Wir haben auf jeden Fall, wie viele andere Menschen jetzt gerade auch, definitiv Pech gehabt. Also BuzzFeed insgesamt war in der 2. Hälfte des letzten Jahres schon profitabel. BuzzFeed Deutschland wäre dieses Jahr, da bin ich mir sehr sicher, auch schon profitabel gewesen, weil das sehr gut anlief, die ersten 3 Monate. Das wird jetzt nicht funktionieren natürlich. Die Anzeigenkunden brechen weg. Und deshalb suchen wir nach einem Partner, der diese Zeit überbrückt, um dann ab nächstes Jahr mit uns durchzustarten.
Juliane Leopold war Gründungschefredakteurin von BuzzFeed in Deutschland vor Drepper. Heute ist sie Digitalchefredakteurin der Tagesschau. Recherchen gab es auch schon zu ihrer Zeit, aber weniger. Leopold erzählt, es habe bei BuzzFeed stets den Druck gegeben, Geld zu verdienen, vor allem mit Unterhaltungsinhalten. Dass hierzulande auch stärker auf Investigation gesetzt wurde, habe sie überrascht. Die Medienmärkte seien immerhin völlig unterschiedlich.
Also die haben auch in den USA versucht, mit einem großen Investigationsunit, einem großen Nachrichtenbereich, die Muskeln spielen zu lassen und da wirklich ein neuer Player zu werden in der Medienszene. Und das ist in den USA gelungen und konnte gelingen, weil die Medienlandschaft anders aufgebaut ist. Viel geschwächtere Nachrichtenmarken, ein sehr polarisierter Nachrichtenmarkt mit Fox News und CNN und Co., wo BuzzFeed wirklich ein neues Segment erschließen konnte. In Deutschland sind wir ganz anders aufgestellt.
Viele Verlage hätten auch eigene junge Angebote gestartet. Dazu ARD und ZDF Funk, das ebenso sowohl Recherchen bietet als auch Unterhaltung. Das Geschäft für BuzzFeed sei einfach schwierig gewesen. Kann BuzzFeed also tatsächlich auf einen Partner hoffen, der Geld in die Hand nimmt, um die Redaktion zu retten? Medienwissenschaftler Stefan Weichert, der bis vor kurzem an der Hamburg Media School gelehrt hat, ist bei klassischen Verlagen skeptisch. Zuletzt habe man aber ja auch bei der Berliner Zeitung und der Hamburger Morgenpost gesehen, dass sich überraschend doch noch Käufer gefunden hätten aus der IT-Szene.
So könnte ich mir auch für BuzzFeed vielleicht Einzelunternehmer vorstellen, die es reizt, in diesen publizistischen Markt zu gehen. Vielleicht aber auch ein großes Haus, ich sag jetzt mal Axel Springer, sich durchaus überlegt, ob es dem publizistischen Angebot irgendwo bereichernd wäre, sich auf eine solche Marke einzulassen. Aber ich glaube, die meisten Häuser schauen, dass sie sich jetzt irgendwie sicher durch diese Krise kommen und eher sich nicht noch neue Baustellen ans Bein binden.
BuzzFeed-Chefredakteur Daniel Drepper berichtet von einigen Interessierten. Er sei optimistisch, aber die Zeit laufe Ende Mai ab.
Das heißt nicht, dass Ende Mai eine Unterschrift da sein muss, aber es heißt, dass wir im Mai jemanden haben müssen, bei dem beide Seiten sich sicher sind, dass wir zusammenkommen. Wenn das nicht klappt, dann war es das für BuzzFeed in Deutschland.
der Chefredakteur von BuzzFeed Deutschland, Daniel Drepper, im Beitrag von Daniel Buß. Und in dem Moment, in dem BuzzFeed seinen Rückzug vom deutschen Markt bekannt gibt, erscheint ein neues Jugendportal nach dem Vorbild von BuzzFeed, das allerdings mit rechtspopulistischem Inhalt. Und mehr dazu erfahren Sie dann morgen an dieser Stelle im Deutschlandfunk Kulturnachmittag. Wer seinen Job macht, der oder die will Anerkennung, das ist menschlich, auch sonst. Und so gesehen könnten sich einige Berufsgruppen nicht nur in Deutschland gerade freuen. Denn für Ärztinnen und Pfleger, Verkäufer und Busfahrerinnen gibt es gerade ziemlich viel Anerkennung in Politikeransprachen, jeden Abend auf den Balkonen. Das ist alles gut gemeint und für die Medien klingt es gut und es sieht gut aus. Aber, das meint unsere Kolumnistin Marina Weißband, auf diese Weise bauen die Medien mit an einem Heldenmythos rund um diese Berufsgruppen. Und dieser Mythos, der ist gefährlich.
Applaus, Applaus. An den Fenstern klatschend danken wir den Angestellten im medizinischen Sektor für ihren heldenhaften Einsatz. Ende März sitzt die Krankenschwester Yvonne Falkner bei Maybrit Illner und wird dort mit Glorie überschüttet. Sie sei systemrelevant, eine Heldin, mache einen Mörderjob. Als Boris Johnson aus dem Krankenhaus entlassen wird, nimmt er am Ostersonntag eine rührselige Ansprache auf, in der er namentlich den Pflegekräften dankt, die ihn betreut haben. Diese Krise, sagt er, könne nur durch den persönlichen Mut der Angestellten überwunden werden, die sich trotz der Gefahr entschieden, zur Arbeit zu gehen. Der National Health Service sei unbesiegbar, denn er sei angetrieben von Liebe. Anerkennung für den Beruf von PflegerInnen, auch Ärztinnen, Supermarktangestellten und anderen, die gerade in der ersten Reihe stehen, ist wichtig. Doch diese Beförderung zum Heldentum, die man im Moment in vielen Artikeln und Beiträgen findet, kann gefährlich sein. Denn von Helden erwartet man, dass sie sich opfern. Helden feiert man dafür, dass sie es freiwillig tun. Angestellte im medizinischen Bereich, in Supermärkten, in der Pflege wollen sich nicht freiwillig opfern. Es ist ihr Job. Die einzige Wahl, vor der sie stehen, ist zu bleiben oder zu kündigen. Und selbst das Kündigen kann bei medizinischem Personal wirkungslos sein, wenn NRW gerade darüber nachdenkt, ehemalige Angestellte zur Arbeit zwangs zu verpflichten. Medial erzeugt es natürlich einen großen Effekt, wenn man von Heldentum und Dankbarkeit spricht, von Solidarität mit Pflegekräften, wenn Leute eine Minute lang am Fenster applaudieren. Die Realität sieht allerdings so aus, dass es sich um Angestellte handelt. Angestellte, die unter miserablen Bedingungen arbeiten. An vielen Stellen fehlt Schutzkleidung oder ist streng rationiert. Urlaubsverbote, Schichtverlängerungen und zu kurze Ruhepausen sind in diesen Berufen möglich. Einige Pflegende werden an ihrem Arbeitsort unter Quarantäne gehalten und können nicht nach Hause. Einige erleben Diskriminierung, indem sie von besorgten Nachbarn zum Umziehen aufgefordert werden oder nicht in die Supermärkte gelassen werden, aus Angst vor Ansteckung. Eine Freundin, Krankenschwester auf der Intensivstation, sagte, ich fühle mich nicht als Heldin. Es gehörte nicht zu meiner Jobbeschreibung, dass ich ohne ausreichende Schutzkleidung in der ersten Reihe stehe. Es liegt weniger Glorie darin, die Arbeitsbedingungen von Angestellten zu verbessern. Aber das wäre genau das, was sie dringend brauchen. Und davon lenkt der Begriff Held ab. Niemand sorgt sich um die Arbeitsbedingungen von Superman. Wer bemerkenswerten Mut lobt, der denkt weniger darüber nach, wie man Menschen tatsächlich schützen kann, damit sie ihrem Beruf auch ohne bemerkenswerten Mut nachgehen können. Statt Lobhudelei wünsche ich mir deshalb viel mehr nüchterne Berichte über die Situation der Pflege und anderer systemrelevanter Berufe. Wenn wir nicht wollen, dass nach Corona Pflegekräfte haufenweise kündigen, sollten Medien der Öffentlichkeit nicht nur von ihrer großen Leistung und Selbstlosigkeit erzählen, sondern vor allem ihre Stimmen multiplizieren, wenn sie ihre Forderungen wiederholen, wie der Beruf ausführbar gestaltet wird. Durch Lohnerhöhungen, durch besonderen Schutz der Risikogruppen unter ihnen, durch besseren Schutz vor Ansteckung, anstatt dass man ausgefallene Pflegekräfte durch Zwangsarbeit und längere Schichten ersetzt. Und vor allem müssen alle Menschen, die da an den Fenstern klatschen, ihre Solidarität dadurch ausdrücken, dass sie keine Freunde treffen, zu Ostern keine Eltern besuchen, sich insgesamt an die Kontaktbeschränkungen halten. Denn das hilft den Pflegenden am meisten. Niemand kann ihnen das so gut kommunizieren wie das Megafon der Massenmedien. Es ist an uns, eine Zeit zu schaffen, in der wir keine Helden brauchen.
Medien konstruieren einen Mythos rund um Corona-Helden. Nicht ungefährlich, meint unsere Kolumnistin Marina Weißband. Apropos Helden in der Corona-Krise. Bestimmte Gesichter sind ja gerade überdurchschnittlich oft in den Medien zu sehen. Und das gilt nicht nur für deutsche Virologen, das gilt natürlich auch für Politikerinnen und Politiker. In den USA ist gerade ein Politiker geradezu zum Medienstar avanciert. Andrew Cuomo, der Gouverneur von New York, das ja mit Abstand am heftigsten betroffen ist in den USA. Millionen Menschen haben seine täglichen Pressekonferenzen mit den neuesten Zahlen und der Lage in den Krankenhäusern verfolgt. Und der andere Star dieser Corona-Krise in den USA ist sein Bruder Chris Cuomo, CNN-Moderator. Der erkrankte Ende März selbst an Covid-19 und sendet momentan aus dem heimischen Keller. Seine Quoten haben sich seitdem fast verdreifacht. Und richtig unterhaltsam wird es, wenn beide Brüder aufeinandertreffen im Interview. Journalistische Distanz geht so. Aus New York, Sinje Stattlich. Andy, can't you
see? I'm in quarantine. Andy. So heißt Gouverneur Andrew Cuomo im neuesten YouTube-Hit eines bekannten Comedians. Und er drückt aus, was viele denken.
Andy, my darling, this global pandemic is scaring me real bad. But watching your daily press briefings sure does calm me down.
Auch wenn die globale Pandemie Angst macht, die täglichen Pressekonferenzen des Gouverneurs beruhigen das Publikum. 9 Jahre steht Andrew Cuomo an der Spitze des Bundesstaates New York. Bis jetzt war er nicht sonderlich beliebt. Doch seit Corona ist alles anders. Die New York Times nennt ihn den Anti-Trump. Journalistinnen bekennen, sie seien in Cuomo verliebt. Auf Twitter trendete der Hashtag President Cuomo.
We're gonna make it because I love New York. And I love New York because New York loves you.
Wir schaffen das, weil ich New York liebe. Ich liebe New York, weil New York euch liebt. Neben zuverlässigen Informationen über die Krise liefert Cuomo auch emotionale Durchhalteparolen und Anekdoten über seine Mutter Matilda oder seinen Bruder Chris, den CNN-Star-Moderator.
My brother Chris is positive for coronavirus.
Mein Bruder Chris ist positiv auf das Virus getestet worden. Ich habe es heute Morgen erfahren. Chris hat eine Show um 21 Uhr auf CNN. Das ist sein Job. Da gibt er sich streitlustig und kämpferisch. Aber in Wirklichkeit ist er ein ganz lieber Typ.
In eben dieser Sendung war der Gouverneur selbst zuletzt mehrfach zu Gast. Da ging es um Fragen wie die, wie viele Krankenhausbetten New York braucht, ob Andrew Cuomo wirklich Präsident werden will und wer eigentlich Matildas Lieblingssohn ist.
Governor Andrew Cuomo, I appreciate you coming on the show.
Gouverneur Andrew Cuomo, toll, dass du in die Sendung kommst. Ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, aber vergiss nicht, Mama anzurufen. Ich habe Mama angerufen. Sie hat gesagt, ich sei ihr Lieblingssohn. Ich kann es nicht glauben, dass du mein Publikum anlügst. Du zerstörst die Glaubwürdigkeit dieses Interviews.
Dass die Glaubwürdigkeit tatsächlich leiden kann, wenn ein Bruder den anderen interviewt, auch zu kontroversen Themen, spielt für die Cuomos keine Rolle. Auch der New York Times Medienkolumnist Ben Smith findet, der Interessenkonflikt sei in diesem Fall zu vernachlässigen.
Natürlich ist das gegen die Regeln, auch gegen CNNs eigene Regeln. 2013 hatte der Sender angeordnet, dass Chris seinen Bruder nicht mehr interviewen sollte. Aber die Menschen mögen die Authentizität der beiden, den Eindruck, sie seien ehrlich in einer Zeit, in der viele Politiker nur dem Wunschdenken nachhängen.
In einer der Pressekonferenzen des Gouverneurs Cuomo hatte der Moderator Cuomo zuletzt einen Gastauftritt, zugeschaltet per Video mit CNN-Baseballmütze. Außer um fehlende Beatmungsgeräte und die Rekordzahlen bei den Todesfällen ging es nun auch um Chris' Fieberträume.
You came to me in a dream and you were...
Ich habe von dir geträumt. Du hast getanzt und hattest einen Zauberstab dabei. Du hast gesagt, ich wünschte, ich könnte das alles wegzaubern. Und dann hast du dich umgedreht und bist weggetanzt. Das Fieber hat dich wohl geistig etwas beeinträchtigt.
Die Cuomos sind schlagfertig und haben Showtalent. Ihre Plänkeleien, die einem deutschen Publikum pietätlos oder unprofessionell vorkommen könnten, seien genau das, was die US-Amerikaner in der Krise bräuchten, sagt Ben Smith. Er hält diese Form von subjektivem Journalismus, in dem kritische Fragen zur Corona-Krise vermischt werden mit familiären Belanglosigkeiten, für besonders glaubwürdig. So würde eine Objektivität, die es sowieso nicht gäbe, gar nicht erst vorgegaukelt.
Das ist eben kein konventioneller Journalismus und in vielen Fällen wäre das auch problematisch. Aber Ziel des amerikanischen Fernsehjournalismus ist schon seit sehr langer Zeit nicht nur die Information, sondern auch die Unterhaltung. Und der Wert, dass man sehr viele Menschen erreicht, hat die Oberhand gewonnen über jedwede Form von Regeln, vor allem in einer Krise.
Auch und gerade in der Pandemie gilt wohl, die Show muss weitergehen.
Corona-Medienstars mit wenig journalistischer Distanz. Die Brüder Cuomo in New York. Und was sonst in der Medienwelt heute noch geschah, das weiß Antje Allroggen. Und sie beginnt mit einer Durchsuchung bei einer australischen Journalistin, wo nun klar ist, der Durchsuchungsbefehl, der ist ungültig.
Die australische Journalistin Annika Smethurst hatte vor 2 Jahren geheime Regierungsdokumente ausgewertet, um über politische Pläne zur Bespitzelung von Australiern zu berichten. Im Juni vergangenen Jahres war die Wohnung der Journalistin durchsucht worden, ein Vorgang, der eine Debatte über die Pressefreiheit in Australien auslöste. Heute hat das höchste Gericht der Hauptstadt Canberra den Durchsuchungsbefehl für ungültig erklärt. Nach Ansicht von UN-Generalsekretär Guterres verursacht die Corona-Pandemie eine Zunahme an im Internet verbreiteten Lügen und Verschwörungstheorien. Hass geht viral, stigmatisiert und diffamiert Menschen und Gruppen, kritisierte Guterres in einer Videoerklärung. Er beobachte eine Epidemie der Desinformation. Die Betreiberfirmen im Internet müssten mehr dagegen tun, forderte der UN-Generalsekretär. Die Nachrichtenagentur in Irak war in Ungnade gefallen, weil sie Anfang April von tausenden Covid-19-Erkrankten im Irak berichtet hatte. Zu dem Zeitpunkt war von offizieller Seite erst von 772 Fällen die Rede. Die irakische Medienaufsicht hat der Nachrichtenagentur jetzt für 3 Monate die Lizenz entzogen. Zusätzlich soll Reuters eine Strafe von umgerechnet 19.000 Euro zahlen. Der irakische Präsident Baham Salih nannte die Entscheidung der Behörde bedauerlich. Die Medienaufsicht arbeite unabhängig und er setzte sich dafür ein, den Lizenzentzug rückgängig zu machen, sagte er gegenüber CNN. Das Bundeskartellamt hat das Verfahren gegen Sky und DAZN eingestellt. Es bestand Verdacht auf wettbewerbswidrige Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Vergabe der Übertragungsrechte der Champions League. Ein Kritikpunkt war auch gewesen, dass durch die Rechtevergabe an Sky keine Spiele mehr im Free-TV zu sehen waren. Das Verwaltungsverfahren sei nun auch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise auf die aktuellen Spielzeiten im nationalen wie im internationalen Fußball eingestellt worden. Momentan sei kaum absehbar, wie sich der Markt in naher Zukunft entwickeln werde, hieß es aus dem Bundeskartellamt.
Und das waren die Medienmeldungen heute mit Antje Allroggen. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Lars Briesch und ich bin Redakteur beim Fehmarnschen Tageblatt. Unsere Schlagzeile lautet: Zug erfasst Reh, keine Verletzten. Eine Regionalbahn aus Puttgarden in Richtung Lübeck kollidierte mit einem Reh. Durch den Aufprall mit dem Tier riss die Ölwanne auf und der Zug kam durch eine Vollbremsung zum Stehen. Ein Fahrgast und der Zugführer blieben laut Feuerwehr unverletzt. Erste Meldungen über einen brennenden Zug bestätigten sich nicht.
Und das war die Schlagzeile von morgen von und mit Lars Briesch vom Fehmarnschen Tageblatt.